Vielen Dank, lieber Bert. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie, wie gesagt, so super kooperiert haben gerade und auch Geduld zeigen. Mein Name ist Regina Jater. Ich bin hier Assistenzprofessorin für politische Soziologie seit August 2015. Und es freut mich sehr, dass wir nach langer Vorbereitungszeit heute nun beginnen, drei spannende Tage gemeinsam zu verbringen. Wir werden sowieso nochmal eine formellere, offiziellere Begrüßung heute Abend machen. Diese Veranstaltung ist eine Veranstaltung zu einem aktuellen Anlass, wie es schon im Titel heißt, die Krise in der Türkei vom sicheren Drittstaat zur Diktatur, Fragezeichen. Es ist sehr spannend gewesen. Wir sind, glaube ich, seit über einem Jahr dabei, an diesem Kongress zu arbeiten. Und wir konnten tatsächlich direkt hautnah mitverfolgen an verschiedensten Ländern, wie genau diese Fragestellung von Demokratie immer dringlicher wurde. Insbesondere im Falle der Türkei war gerade das letzte Jahr besonders wichtig, in der sehr viele überwiegend negative Entwicklungen auch passiert sind. Was wir heute versuchen hier zu machen, ist ein bisschen darüber hinauszugehen, was man in den Medien mittlerweile immer mehr auch zu hören bekommt, aber es war mir persönlich ganz wichtig auch, dass Sie alle Stimmen hören können, die zum Teil derzeit auch verweigert werden, überhaupt auszureisen. Ich weiß nicht, ob alle das gut verstanden haben. Auf dem Programm haben wir ja gesagt, wir machen Skype-Schaltungen. Das heißt also, persönlich bin nur ich da und nochmal Vedat Atış, der mir noch bei der Übersetzung nachher mithelfen wird. Ansonsten haben wir hier zwei Skype-Gespräche, zwei Skype-Schaltungen, einer nach Istanbul mit der Co-Vorsitzenden des Istanbul, des Menschenrechtsvereins IHD, mit Eren Keskin. Sie wartet schon gespannt darauf. Ich hoffe, es gibt keinen Stromausfall in Istanbul, passiert hier immer in politisch wichtigen Sachen. Wir sind jetzt auch nicht so unwichtig hier. Ja. Hoffen wir, dass alles gleich ganz gut klappt. Die zweite Schaltung ist ganz spannend bis nach Süleymaniye zu viele Sachen auf einmal, muss ich gerade arrangieren, mit Eyüp Burç, der eigentlich in Berlin war, aber jetzt gerade dringend nach Süleymaniye, nach irakisch-Kurdistan fliegen musste und dort von seinem Hotel aus mit uns hoffentlich gleich sprechen wird. Er schaut uns, glaube ich, auch schon zu. Irgendjemand hält das iPad für ihn hoch, damit er auch sie sehen kann. Ich wollte gerne, wir sind schon in der Zeit fortgeschritten, aber da ich davon ausgehe, dass die Interviewpartner Referenzen machen werden, ja, zu bestimmten Entwicklungen, die in der Türkei jeder kennt, aber vielleicht nicht eben alle hier, wollte ich gerne ganz kurz, ja, wenn das ja, hoffentlich hilfreich und vonnöten ist, ein bisschen Sie zu dieser Krise hingeleiten, was wir jetzt hier Krise nennen. Ja? Dieser Weg von dem sogenannten sicheren Drittstaat, wie es ja die EU für die Türkei bestimmt hat, hin zu einer Diktatur. Da wir gerade sehr ereignisreiche Entwicklungen in der Türkei beobachten konnten, wollte ich gerne ganz kurz Ihnen nur ein bisschen durchführen, damit, wenn dann die Interviews sind, Sie dann auch das einordnen können. Eines der Interviews wird auf Türkisch sein, das werden wir übersetzen. Das Interview mit Eyüp Burç wird auf Deutsch stattfinden. Über die AKP und über Erdogan wird viel gesprochen in den Medien, mittlerweile seit letztem Jahr auch sehr, sehr viel, auch kritisch mittlerweile. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wirklich eine ganz selektive und sehr, sehr kurze, ja, nochmal eine Narrative, wie wir überhaupt nach heute eigentlich angekommen sind. Ja. Die AKP kam an die Regierung mit den Wahlen im Jahr 2002 und ist seither an der Regierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese letzten Jahre einzuordnen. Ich würde vorschlagen, die Jahre von 2000 bis 2005 als die Phase von demokratischen Reformen im Rahmen der EU-Kandidatur zu bezeichnen. Das war eine wichtige Phase. Sie erinnern sich, wo dann immer sehr viele gute Nachrichten von der Türkei kamen, weil so viele demokratische Reformen stattfanden. Das war auch die Phase, wo die AKP-Regierung Allianzbildungen mit verschiedensten Kräften in der Gesellschaft auch geformt hat, von der man nicht eigentlich davon ausging, dass diese Allianzen stattfinden würden. Es kam auch sicherlich zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft, nachdem sehr viele wichtige Reformen durchgeführt worden sind. Interessanterweise war damals tatsächlich die AKP ein Motor, ja, von demokratischen Reformen. 2004 hat ja dann die EU offiziell dann die Türkei angekündigt, dass sie Beitrittsverhandlungen aufnehmen wird. Interessanterweise geht der Berg seitdem mit der Beziehung mit der EU seitdem herunter. Die Beziehungen verschlechtern sich sehr deutlich seit dem Jahr 2005. Hier diese Phase von 2005 bis 2011 könnte man als die Phase der innenpolitischen Konsolidierung der AKP bezeichnen, wo sie auch gleichzeitig beginnt, sich außenpolitisch in neue Felder sich zu bewegen und eine Neuorientierung auch anzuwagen. Hier war innerhalb der Diskussionen der AKP und von Erdogan der Diskurs der Unabhängigkeit ein ganz wichtiger und der Neuorientierung. Also auch gerade in der Phase, wo eigentlich man erwartet hätte, dass die Verhandlungen mit der EU die Türkei stärker nach Europa einbinden, ist das eigentlich die Phase, wo sich eher auch mehr in ihre eigene Nachbarschaft sich dann umgesehen hat. 2011 ist ein kritischer Moment, Sie erinnern sich, der sogenannte arabische Frühling oder die arabischen Umbrüche, die natürlich für die gesamte Region eine ganz wichtige Bedeutung hatten, aber auch insbesondere für die Türkei, die in dieser Phase zu einem Punkt gab, wo sie versuchte, aus diesen Umbrüchen Vorteil für sich zu schlagen und hatte auch dafür sehr viel Rückenwind aus dem Westen und aus den USA und aus Europa bekommen, wo viele die Türkei als ein mögliches Modell bezeichnet haben für die neuen, für diejenigen Länder, die ihre Regierung gestürzt hatten und auf dem Weg in eine neue Phase waren. Also Sie erinnern sich, da war eine sehr, sehr positive Rezipierung von der Türkei. Gleichzeitig begann eigentlich da schon innenpolitisch sehr starke Rückschritte und es gab viele Kritiker innerhalb der Türkei, die sich sehr geärgert haben über diesen Rollenmodelldiskurs, aber das hat hier damals niemanden sehr stark interessiert. 2012 ist ein anderer wichtiger Punkt, wo der Krieg in Syrien viel stärkere Ausmaße bekommt. Das ist eine Phase, was man im Englischen Overstretch nennt, ja, wo die Türkei sich sehr mächtig sah und sich als ein Player gesehen hat in der Region, der auch in Syrien und in der Region nicht nur ein Faktor, sondern ein Akteur werden wollte und auch dort sehr mit großen Tönen sich auch dort positioniert hat. Gleichzeitig war das aber auch der Punkt der Erstarkung, wo die Erstarkung der kurdischen Bewegung sehr, sehr deutlich wurde. Zum einen entstanden die autonomen Enklaven in Syrien, aber sowieso im Norden Iraks gab es ja schon das autonome Gebiet, föderales Kurdistan. Auch im Iran gab es zu der Zeit eine Erstarkung der kurdischen Bewegung, so dass die Türkei sowohl innenpolitisch als auch um ihre direkten Grenzen herum von einem kurdischen Gürtel umgeben war, das die Türkei außenpolitisch sehr, sehr nervös gemacht hat. Das hat sicherlich auch dazu geführt, warum sie ihre Kurdenpolitik nach innen auch revidiert hat, zumindest für eine kurze Zeit. 2013 wurden offiziell dieser sogenannte Friedensprozess angekündigt. Der hat in dem Prozess mehrere Namen erhalten. Ich nenne ihn jetzt einmal einfach Friedensprozess in Anführungsstrichen. Das war ein taktischer Schritt, der nicht ein paradigmatischer Wandel war, aber trotzdem wichtig war, weil es zum ersten Mal ein Versuch war, jenseits von militärischen Lösungen eine politische Lösung für diesen Konflikt zu finden. Fast forward, die Wahlen am 7. Juni 2015 waren sicher eine Schicksalsentscheidung in vieler, vieler Hinsicht. Es war eigentlich ein Moment der großen Hoffnung. Am 7. Juni 2015 zog zum allerersten Mal eine Partei in das Parlament, die aus der kurdischen Bewegung heraus entstanden ist, die aber in eine Regenbogenkoalition mit allen möglichen verschiedenen Gruppen umfassend eine radikal-demokratische, plurale Vision der Türkei vorantreiben wollte, im Gegenzug als ein Alternativmodell zu Erdogans Wunsch nach einer neuen Türkei. Ja? Also diese zwei Modelle, eine neue Türkei von Erdogan versus der pluralen partizipatorischen Demokratiekonzept der HDP, dieser Partei, standen sich hier sehr stark natürlich gegenüber. Zum Ersten, die HDP schaffte es nicht nur in das Parlament einzuziehen, sondern ihr Einzug führte auch dazu, dass zum ersten Mal die AKP ihre absolute Mehrheit verlor. Und das ist der kritische Punkt gewesen. Seither hat die rapiden Regressionen in diesen in den wichtigen Fragen das Recht der Rechtsstaatlichkeit zugenommen. Zuerst wurde der Friedensprozess abgebrochen, dann begann wieder der Krieg in den kurdischen Gebieten. Der Putschversuch am 15. Juli 2016, letztes Jahr, hat dazu geführt, dass die Türkei seither nicht nur in den kurdischen Gebieten per Dekret und Ausnahmezustand regiert wird, sondern mittlerweile in der gesamten Türkei. Seit der Ausnahmezustand wurde im Juli verhängt und hält bis heute an. Jetzt steht ganz aktuell das, was viele Menschen als den letzten Schritt zu einer Diktatur bezeichnen, nämlich das Referendum zur Verfassungsveränderung, die höchstwahrscheinlich im April 2017 stattfinden wird. Und zwar soll dort nun, nachdem das Parlament schon zugestimmt hat, dass es ein Referendum dazu gibt, nun auch das Volk entscheiden, ob es einen Übergang in ein Präsidialsystem gibt oder nicht. Dieses Präsidialsystem war seit den letzten 6 Jahren politisch die stärkste Forderung, die Erdogan immer wieder gestellt hat, zum eigenen Machterhalt. Und aktuell ist das die große Diskussion, die stattfindet. Auch ganz kurz hier noch, damit man das so sieht, die Wahlen 2011, 2015 im Juni. Erdogan hatte ja dann im November 2015 Neuwahlen angesetzt, nachdem das Ergebnis 2015 nicht ganz förderlich war für die AKP sozusagen. Ja? Und Sie sehen hier tatsächlich in der mittleren Spalte, wie die Abgeordneten, die gelben Sitze der AKP tatsächlich verringert wurden und dann bei den Neuwahlen sie dann erneut zulegen konnten. Wie passiert das? Wie konnte dann die AKP, wie versucht die AKP mit Gewalt nun diesen eigentlich parlamentarischen Machtverlust vom Juni, 7. Juni 2015 auszugleichen, indem es sehr stark seinen größten Opponenten bekämpft, nämlich die HDP. Das sind die Abgeordneten der HDP zu einem Zeitpunkt, als das Parlament beschlossen hat, deren Immunität aufzuheben. Das hat nun dazu geführt, nach dieser Aufhebung der Immunitäten, nicht nur, dass die Mehrzahl der HDP-Abgeordneten mittlerweile im Gefängnis ist, sondern seit dem Juli 2016 sind insgesamt, das ist der Stand vom 30. Januar, 1478 Mitglieder dieser Partei verhaftet worden, darunter auch 78 demokratisch gewählte Bürgermeister. Auf dem Bild sehen Sie die zwei Co-Vorsitzenden dieser Partei, Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas. Die Staatsanwalt fordert 142 Jahre Haft für Demirtas und 83 Jahre Haft für Yüksekdag. Ich habe über den Ausnahmezustand in den kurdischen Gebieten berichtet. Hier sind noch einige Zahlen vom April 2016. Sie sehen, also seit 2015 kann man hier von allem anderen als einem sicheren Drittstaat sprechen. Hier sehen Sie eine Übersicht der Anzahl der getöteten Zivilisten von August 2015 bis August 2016. Das heißt, die in der Phase, als die EU den sogenannten Flüchtlingsdeal mit der Türkei abgeschlossen hat, war hier ein Bürgerkrieg im Gange. Hier sehen Sie einige, nicht ein Bürgerkrieg, sondern ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung im Gange. Sie sehen hier einige Bilder aus den Städten, das ist nicht Syrien, sondern das ist ein Bild nun aus Diyarbakir, hier aus Cizre, aus Şırnak. Das sind die Bilder gewesen. Zu der Zeit waren diese Bilder schon da, als die EU in Verhandlungen und bis heute natürlich den Flüchtlingsdeal aufrechterhält und damit auch aufrechterhält, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat sind. Hier einige Zahlen, diese Zahlen kennen Sie von den Medien im Groben, die Anzahl derjenigen, der Beamten und derjenigen im Staatsdienst, die entlassen worden sind oder verhaftet worden sind. Ich überspringe das jetzt auch nochmal schnell, weil wir die aktuellsten Zahlen ohnehin von Frau Keskin sicher auch hören werden. Hier mein, kurz ein paar Informationen zu meiner ersten Interviewpartnerin, Elaine Keskin. Sie gehört sicherlich zu den prominentesten Menschenrechtsanwältinnen der Türkei. Sie ist selber Kurdin und hat 1996 ein Rechtshilfeprojekt für Frauen gegründet, die Opfer sexueller Gewalt in Polizeigewahrsam wurden. Sie war mehrfach die Vorsitzende des Menschenrechtsvereins und gehört sicherlich zu einer der prominentesten Vertreterinnen, auch international in dem Kampf für die Menschenrechte in der Türkei. Sie ist Preisträgerin des Aachener Friedenspreises und hat auch den Menschenrechtspreis von Amnesty International, der deutschen Sektion, bekommen. Derzeit hat sie über 140 anhängige Strafverfahren gegen sie. Sie kann nicht mehr ausreisen, weil der Pass von ihr entzogen worden ist. Sie muss einmal in der Woche Polizei vorbeigehen und unterschreiben. Nur deswegen ist sie gerade auf freiem Fuß, sonst wäre sie jetzt derzeit auch selber im Gefängnis. Eine sehr beeindruckende Frau und wir... Ich bin sehr, sehr froh, dass wir Sie heute hoffentlich gleich jetzt mit uns sprechen kann. Ich möchte, weil ich dann zum Skype übergehen muss, noch ganz kurz meinen zweiten Gesprächspartner Ihnen vorstellen. Das ist Eyüp Burç, Mitbegründer und ehemaliger Generaldirektor des, des TV-Senders IMC-TV, Image of Turkish, das 2011 in der Türkei gegründet worden ist. Das war eines der wichtigsten, der kritischste Sender sozusagen, der eine sehr breite Zuschauerquote auch hatte. Er ist selber ein jesidischer Journalist, der 1989 sehr Flüchtling wurde und zwar nach Deutschland kam, nach kritischer Berichterstattung in der Türkei und war dort in den 90er Jahren Mitbegründer des ersten kurdischen Satellitfernsehens MET-TV, die einige von Ihnen dann den MET-TV auch kennen und die Nachfolge-Fernsehsender. Er ist selber in die Türkei zurückgegangen im Anschluss an die verschiedenen Veränderungen und die Öffnung und Liberalisierung, die stattfanden und hat dann versucht, dort eben einen Sender zu machen. Und ironischerweise ist er jetzt selber wieder im Exil zurück. Der Sender Image TV wurde am 29. September 2016 geschlossen. Derzeit sind über 151 Journalisten in türkischen Gefängnissen. Über 100 Media-Outlets wurden seit Juli 2015 geschlossen. Diese Zahlen lassen sich weiterführen, aber ich glaube, Sie haben einen Eindruck über die Lage bekommen. Jetzt hoffe ich, dass das super klappt mit der Technik. Please. Und versuchen zuerst. So, ich werde dann das Gespräch, also es wird eine Konsekutivübersetzung werden. Ich werde die Fragen auf Türkisch an Frau Keskin stellen und sie weiß Bescheid und wird so sprechen, dass ich auch übersetzen kann. Hallo, merhaba. Oh, jetzt kann man es nicht hören, oder? Jetzt können Sie das hören? Nein. Wie sah ihr? So, vielleicht kann sie... Oh, das muss hier rein. Ja, Audio muss man auch machen. Bis dahin, wenn man still ist. Man kann sie sehen. Vielleicht applaudieren Sie mal, dann hört sie sie auch. Ja,
salonumuz dolu. Alkışlardan duyman için göremiyorsun şu an ama herkes bir merhaba demek istedi. Liebe Ellen Keskin, vielen Dank, dass Sie heute mit uns dabei sind. Bugün beraber olduğumuz için, olabildiğimiz için çok teşekkürler. Ben hemen ilk sorumdan başlamak istiyorum. Ich würde gerne zuerst mit der ersten Frage an Sie anfangen und wirklich einfach fragen, was Ihre konkrete Situation gerade ist, warum der Pass hier entzogen wurde und warum es derzeit so viele Verfahren gegen Sie gibt. İlk önce neden seninle Skype ile konuşmak zorundayız? Çünkü yurt dışı yasağım var. Ağustos 2015'ten beri biraz anlatabilir misin neler oldu? Neden bu yurt dışı yasam var? Neden davalıyım?
Şimdi ben sürekli yayınları engellendiği için gönüllü olarak bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini kabul ettim. Aktif olarak hiç yapmadım. Ancak adım genel yayın yönetmeni olarak yazılıydı gazetede. Barış süreci adı gelen süreçte bu gazeteye hiç dava açılmadı. Ancak bu sürecin bitmesinin ardından bir dava bombardımanı başladı. Ve hakkında 140 tane şu anda dava var. Bir davadan örgüt üyesi olarak yargılanıyorum ve müebbet hapishanesiyle yargılanıyorum. Her hafta pazar günü karakola imza atmak zorundayım ve 5 yıldan da yurt dışına çıkış yasağım var.
Der Grund, was ganz konkret vorliegt, ist, dass ich von der Zeitung Özgür Gündem, eine prokurdische Zeitung, die eine lange Geschichte von Verfolgung und Schließungen hinter sich hat, hier war sie die Verantwortliche im Sinne des Presserechts, damit diese Zeitung erscheinen kann. Sie ist keine Journalistin, sie ist Anwältin und hat aus solidarischen Gründen, damit diese Zeitung erscheinen kann, als Verantwortliche im Sinne des Presserechts fungiert. Nachdem diese Zeitung geschlossen wurde, wurde sie aufgrund dieser Funktion mit Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beschuldigt. Es wird verlangt, Staatsanwaltschaft verlangt eine lebenslange Haftstrafe für sie. Und sie muss derzeit jeden Sonntag in der bei der Polizeistation vorbeigehen und unterschreiben, solange bis das Verfahren dann offiziell beginnen wird.
Cumhurbaşkanına hakaret etmek ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek gibi iddialarda düşürdü.
Was mir vorgeworfen wird, ist die Beleidigung des Staatspräsidenten, Hetze und die Anstiftung zu Beleidigung und Volksverhetzung und Propaganda. Und das ist super, da sind so viele Übersetzer gleich mit dabei. Ja. Klasse. Reclaim Democracy, genauso. Und die beteiligte Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation. Peki ne zaman şimdi duruşmaların olmadı henüz. Bunun ötesinde de başka davalarım var. Toplam ne kadar kaç tane dava var?
Şöyle bildiğim 140 tane dava var. Bunlardan 18 tanesi Yargıtay'da. 6,5 yıl hapis cezam var Yargıtay'da olan. Diğerleri de devam ediyor. Her gün duruşmaya gidiyorum. Yani bir avukat olarak bir taraftan mesleğimi yapmaya çalışırken bir taraftan da sanık olarak her gün yargılanıyorum.
Es sind über 140 Verfahren, die noch anhängig sind. Davon sind 18 gerade noch zur Revision. Es werden 6,5 Jahre Haft, Gefängnisstrafe wurde ich schon verurteilt, aber es ist jetzt noch im Kassationsgericht. Ich bin jeden Tag im Gericht. Als Anwältin versuche ich sowohl meine Mandanten zu verteidigen, aber ich muss auch für meine eigenen Verfahren täglich in die Gerichte. Şu an Türkiye'deki insan hakları durumu konusunda birçok tartışmalar var. Buraya da çok yansıyor. Senin yaptığın çalışmalarla birlikte sence en acil sorunlar şu an nedir? Neleri gözlemliyorsun?
Şimdi Şimdi bir kere tabii coğrafyamızda yaşanan çok ağır hak ihlalleri var. Başta yaşam ihlalleri üzere ama bence şu anda en büyük sorun düşünce ve ifade özgürlüğü. Çünkü insanlar sistemden farklı düşündükleri için şu anda gazeteciler, avukatlar, yazarlar, öğretmenler, en sıradan sosyal paylaşımlarını ilgili insanlar sadece 154 gazeteci şu an sadece gazeteci kimlikleri nedeniyle tutuklanıyorlar. O nedenle ben her şeyden önce düşünce ve ifade özgürlüğünün birinci sırada olduğunu düşünüyorum. Kendimizi ifade etme hakkımız önünde çok büyük engeller var şu anda.
Ich habe Sie gefragt, was für Sie die dringlichsten Menschenrechtsverletzungen derzeit sind. Was sind die dringlichsten Anliegen aus einer Menschenrechtsperspektive? Und sie sagte, dass natürlich ganz elementar erstmal das Recht auf Leben steht. Dann kommt danach, sagt sie, dass die Meinungs- und dass die Meinungs- und Pressefreiheit sehr stark im Vordergrund steht. Es ist nicht möglich, sich frei zu äußern, sagte sie. Es sind über 145 Journalisten derzeit im Gefängnis. Es sind Lehrer, Schriftsteller, Journalisten, verschiedenste Personen werden strafrechtlich verfolgt für nur alleine dafür, weil sie ihre Meinung ausdrücken.
Şunu da ekleyeyim. 90'larda da biz çok ağır yaşadık hak ihlallerini. Ama bu dönemin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de ekonomik baskı söz konusu. İnsanlar düşünceleri nedeniyle işlerinden atılıyorlar. Binlerce insan işinden atıldı. Mallarına, paralarına el konuldu. Sadece düşünceleri nedeniyle. Ve bu insanları çok korkutuyor. Korkunç bir korku yaratıldı. İnsanları sokağa çıkamaz hale getirdi. O nedenle 90'lardan da daha ağır bir süreç yaşadığımızı düşünüyorum.
Sie fügt hinzu, dass im Vergleich zu den 1990er Jahren, in der auch sehr schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen stattfanden, dass der Unterschied zu den 1990er Jahren ist, dass jetzt zusätzlich auch ein sehr starker ökonomischer Druck ist, denn viele Menschen wurden entlassen aufgrund ihrer politischen Einstellungen. Daher sind sie in einer sehr schwierigen ökonomischen Lage, dass auch die Menschen in eine andere Form von Angst versetzt. Sie sprach von einer Angstgesellschaft, die unter diesen Repressionen zunehmend eingegrenzt wird. Tabii, devam.
Şunu söyleyeyim, şu anda iktidarı sunan medya dışındaki tüm medya baskıları, birçok sitede televizyon kapatıldı. Yine sizin programınızda konuşacak olan sevgili arkadaşım ekipte bizim çok önemli bir haber alma kaynağımız olan İmece televizyonunun başındaydı. Ve İmece televizyonu da kapatıldı. Onun gibi birçok muhalif televizyon, radyo kapatılmış durumda.
Es ist nicht möglich, es gibt keinerlei Medien mehr, außer denjenigen, die regierungstreu sind. Sie verwies auf EU Butch, mit dem wir gleich sprechen werden, und dem Fernsehsender IMJ TV. Sie sagt, dass das eine ganz wichtige Nachrichtenquelle für kritische demokratische Kräfte war. Das ist jetzt geschlossen, so wie alle anderen auch. Das heißt, es gibt keinen Zugang zu kritischen Medien. Bu durumda, bu medya medyanın durumu böyleyken aynı zamanda şimdi bir referandumdan söz konusu. Bu referandumun koşulları medya ötesinde de biraz açıklar mısın?
Tabii. Şimdi bir sistem değişikliği başlanıyor Türkiye'de ve ben şu anda şunu çok altını çizerek söylemek istiyorum. Aslında bize antidemokratik iki şey sunuluyor. Şimdi ben hayır diyeceğim çünkü ben başkanlık sistemi istemiyorum. Ama bu demek değildir ki Türkiye'deki parlamenter rejim çok iyidir. Hayır değil. Türkiye'deki parlamenter rejim suçlu bir rejim. Yani 1905 soykırımından bugüne bütün hak ihlallerine imza atmış, fotoğrafları parçalara bölmüş, büyük bir ayrımcılık yapmış bir meclis var karşımızda. O meclise karşı şimdi başkanlık sistemi getirmek istiyor. Bu o eşitliği tamamen yasama, hükme, yargı tüm yetkileri bir kişiye topluyor. O nedenle de biz buna karşıyız. Biz her ikisine karşı da mücadele ediyoruz. Ancak burada iktidar hükümetler ayrımlarının çok kesin bir biçimde netleşmiş olmasına karşıyız. O nedenle de referandumda hayır.
Ich fragte Sie dann, wenn der Zustand der Medien in der Form ist, wie sie gerade beschrieben hat, was denn dann die Bedingungen für dieses Referendum ist? Also sind das, wie sehen die Bedingungen für dieses Referendum aus, das so wichtig für die Türkei sein wird? Und sie sagte als Antwort dazu, dass natürlich, dass sie selber gegen diese Verfassungsänderung ist, weil es die Gewaltenteilung komplett aufheben wird. Die vorgeschlagenen 18 Artikel, die zur Wahl anstehen werden, bündeln alle jegliche Macht unter dem Staatspräsidenten zusammen. Das heißt, es wird keine Gewaltenteilung mehr geben. Aber sie betont auch, dass natürlich in diesem Referendum es so aussieht, als gäbe es zwei Möglichkeiten, zwei Alternativen, das parlamentarische System und das präsidiale. Und sie unterstreicht, dass das parlamentarische System ebenso sehr problematisch war, dass man nicht sich jetzt aufgrund vielleicht anstehenden Präsidialsystems, man dann darüber auch vergisst, dass auch dieses parlamentarische System bei Weitem nicht so demokratisch war, dass sie auch, sie haben dagegen auch ebenso gekämpft, weil sie so unzureichend war. Sie erwähnte den armenischen Genozid oder andere Beispiele, an denen man sieht, dass auch natürlich unter dem jetzigen parlamentarischen System es auch große Probleme in der Türkei gab.
Ayrıca olan kalp şunları getiriyor. Türkiye şu anda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya almış. Bunu Avrupa Konseyi'ne bildirdi. Ve devlet hakkından her parti ve birey baskı altında. Örneğin şu anda Kürt siyasi hareketi kendisi temsil edemez noktaya getirildi. HDP'nin birçok başkanları da tabi olmak üzere birçok milletvekili cezaevinde. Yani kesinlikle eşit olmayan koşullarda antidemokratik bir referandum.
Darüber hinaus muss man natürlich sehen, dass in der Türkei nach wie vor die Ausnahmegesetze, der Notstand ausgerufen ist. Das heißt, dass ohnehin, das bedeutet, dass auch die Europäische Menschenrechtskonvention derzeit außer Kraft gesetzt ist, seit eben der Ausnahmezustand verhängt wurde. Die große Anzahl von den Parlamentariern der HDP sind im Gefängnis. Die verschiedenen Einschränkungen, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, auf die weist sie auch nochmal hin und sagt, dass das antidemokratische Grundbedingungen für solch ein Referendum sind. Peki. Bir konuda bir de şunu sormak istedim. Bugün Merkel Türkiye'yi ziyaret ediyor. İlginç tabii referandumdan kısa bir vakit önce. Merkel'in ziyaretiyle birlikte Avrupa'nın tutumunu biraz değerlendirir misin? Bir taraftan Avrupa parlamentosu Türkiye ile ilişkileri dondurmaya çağırdı. Fakat aynı zamanda Merkel de bugün mesela Türkiye'ye geliyor. Ich sprach auch jetzt nochmal darüber, sprach sie darauf an, dass heute die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Türkei besucht und wollte das zum Anlass nehmen, wie sie denn Europas, die Reaktion Europas einschätzt und bewertet.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, biz iç dinamikleri son derece zayıf bir coğrafyada yaşıyoruz. O nedenle bizim uluslararası desteğe çok ihtiyacımız var. Ama ben uluslararası destekten birinci planda insan hakları örgütlerini doğal olarak kastediyorum. Avrupalı devletleri ise frenlerini hatırlatıcı kullanmak isteyelim. Merkel eminim ne yapması gerektiğini iyi bilir. En azından Türkiye'de. Birçok sözleşmede imza olsa, Türkiye bugün halkta imza attığı tüm sözleşmelere aykırı davranıyor. Sadece bunu isteseler Türkiye'den, attığın imzalara uygun davran deseler bu bile yeter. Ancak ne yazık ki devletler arasındaki ilişkiler karşılıklı ilişkileri üzerinden tüm ve kirli anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaları yapmamanın ve artık gerçeği görerek gerçekten onlar dükkanlar ve insanlara da dikkat alarak Türkiye'ye demokratik baskın tutmaları gerekiyor.
Sie sagte, dass die Türkei ein Land ist, in der die innenpolitischen Dynamiken eher schwach sind. Daher ist die internationale Unterstützung umso wichtiger. Allerdings erwartet sie die internationale Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen, weniger von den Staaten. Sie weist darauf hin, dass die Türkei, dass Deutschland zum Beispiel verschiedenste Vereinbarungen mit der Türkei hat und dass die Türkei natürlich Unterzeichner von verschiedensten internationalen Vereinbarungen sind hinsichtlich Menschenrechte. Aber sie verletzt gerade all diese Vereinbarungen. Es würde ja schon reichen, wenn Merkel allein darauf hinweisen und daraufhin pochen würde. Das wäre allein schon diese Form von einem demokratischen Druck, wäre ja schon positiv. Aber sie sagt natürlich, mit der Flüchtlingsfrage über Flüchtlinge hinweg wird überall wörtlich übersetzt, dreckige Politik gemacht. Ich habe versucht, jetzt auch als diplomatisch schöner das nochmal zu retten, aber das war die richtige Sätze. Sie werden gleich die Möglichkeit haben, auch ein bis zwei Fragen zu stellen. Sie können sich das jetzt überlegen, wenn ich meine letzte Frage an Frau Keskin stelle. Birazdan bir iki soru alabileceğiz. Ben son olarak İdam ve işkenceyi sormak istiyorum. İdam cezasının geri getirilmesi çok konuşuldu. Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Hani bunu da bekleyeceğiz. Beklenen bir olay mı? Aynı zamanda işkence konusunda senin de beyanların oldu. Onu da açıklayabilirsen.
Evet, İdam konusunda iç kamuoyuna yönelik Cumhurbaşkanı'nın yanlış aklattığı bir konu olmuş. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'de ek protokolü imzalamış durumda. Eğer idam getirilirse Avrupa Birliği'ne tedarikliği göz almış demektir. Bunu göz alıyorlarsa idam getirilirler. Ama milliyetçi kamuoyu ayakta ve zilini tutmak adına sürekli bu idamı öne çıkarırlar. Ben Türkiye'nin idamı geri getirebileceğine inanmıyorum. Ama işkence konusunda son derece yoğun başvurular yapabiliriz. Cezaevlerinde görüştüğümüz insanlar çok işkence gördüklerinden söz ediyorlar. Kaldı ki onların sahayla birlikte gözaltı süresi 30 güne çıkarıldı. Bunun bir şükürü avukatla görüşme yapılamıyor. Siyasi mahkum açısından söylüyorum bunu. Diğer bir açısından 5 günlük hakkı kaldırıldı. Ama 5 gün içinde hiç kimseyle görüşemeden ve her türlü baskı açık bir ortamda polisle ifade veriyorlar. Son işkence ve cinsel işkence başvuruları maalesef.
Meine letzte Frage an Sie richtete sich hinsichtlich der Diskussion um die Wiedereinführung der Todesstrafe einerseits und auch die zunehmenden Berichte über Folter in den Gefängnissen und wollte Ihre Einschätzung dazu hören. Sie sagte, dass hinsichtlich der Todesstrafe natürlich sehr viel damit auch außenpolitisch für die Türkei von Relevanz ist und sie persönlich glaubt nicht, dass sie eingeführt werden würde. Allerdings hinsichtlich der Folter kann sie selber auch bezeugen, dass in den Besuchen in die Gefängnisse von den Gefangenen, von den Insassen über Folter und auch sexuelle Gewalt berichtet wird. Die Zeitdauer, in der die Untersuchungshaftdauer wurde bis auf 30 Tage erhöht. Das heißt, dass es Verhöre gibt und Untersuchungen gibt, ohne dass 30 Tage die Anhörung keinen Anwalt zu Gesicht bekommen. Es war zuerst 30 und ist dann auf 5 runter reduziert, derzeit sind es 5 Tage. Ja, 5 Tage ohne einen Anwalt. Ja. So, ich würde gerne ein, zwei Fragen aufnehmen, direkt hier vorne.
Ich bin verwundert, wie stark die Frau
Keskin,
die das Risiko einschätzt, sich selbst zu gefährden durch dieses Interview, weil ich davon ausgehe, dass in diesem Saal vertreten des türkischen Staates sitzen.
Bu salonda muhtemelen Türk Devleti'nin temsilcileri de olabilir diye soruyor. Ne kadar endişen var bu konuda? Yani buraya katılarak kendini tehlikeye soktuğuna dair endişelerini soruyor.
Şöyle, biz tabii çok uzun yıllar insan hakları mücadelesi içindeyiz. Tabii ki insan korkuyor ama korkuyla yaşamayı da öğreniyorsunuz. Eğer yaptığınız işi seviyorsanız. Biz insan hakları savunucuları olarak mücadelemize devam ediyoruz. Dediğim gibi yani 140 tane dava var hakkında. Yarın kesinleşirse cezaevine gireceğim, yasa değişikliği olmazsa ömrüm boyunca cezaevinde kalacağım. Ama hiçbir zaman gitmeyi, dışına gitmeyi düşünmedim. Çünkü yanlışı yapan biz değil, yanlışı yapan devlet. Devlet eğer kendi hakları, insan hakları sözleşmelere uygun davransaydı, bizler hiçbirimiz bu baskı altında olmayacaktık. Ben insanı en çok koruyan şeyin cesareti olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de korkusu çok fazla hayatımızın günlerini almadan yaşamaya devam ediyoruz. Ve benim kendi kendime verdiğim bir sözüm var çok uzun yıllar önce. Düşüncelerimi her yerde ve her zaman söyleyebildiğim kadar söylemek istiyorum. Sonu ne olursa olsun.
Gesagt, sie sagt, dass natürlich als langjährige Menschenrechtsaktivistin und Kämpferin für Menschenrechte ist sie es gewohnt, Angst zu haben. Man lernt, mit der Angst zu leben. Aber sie sagt, dass wenn man die Arbeit mit Leidenschaft auch macht, das natürlich auch in Kauf nimmt. Es sind 140 Verfahren gegen mich anhängig, sagt sie. Es kann, wenn morgen ein Verfahren entschieden wird, kann es sein, dass ich ein lebenslänglich ins Gefängnis gehen muss. Sie sagt, dass das, was einem das Wichtigste ist, oder was einem die Überlebenskraft gibt, ist der Mut an sich. Sie hat sich selber ein Versprechen gegeben, schon vor langer Zeit, dass sie immer ihre Gedanken frei sagen wird, egal was der Preis dessen ist. Sie hat nie daran gedacht, ins Ausland zu fliehen oder zu gehen, denn sie sagt, wir sind nicht diejenigen, die etwas falsch gemacht haben, sondern es ist der Staat, der seine Gesetze nicht einhält. Wir haben nichts falsch gemacht, sie wird weiterkämpfen. Soru olarak bizler neler yapabiliriz demokrat kamuoyu olarak Türkiye'deki demokrasi için mücadele edenler için bizler neler yapabiliriz?
Şimdi ben şunu söyleyeyim, 90'lı yıllarda da çok fazla hak ihlalleri vardı. Çok fazla dışarıdan heyetler gelirdi. Yerinde tespit yapardı hak ihlallerini. Bu dönemde onu çok fazla görmüyoruz. Ben Türkiye'ye sık sık gelerek buradaki hak ihlallerinin tespit edilmesinin ve Avrupa'da duyurulmasının önemli olacağını düşünüyorum. Bizim size çok ihtiyacımız var. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Ben kendimi bu kadar öngörüsüz, bu kadar çaresiz hissettiğim hiçbir dönem yaşamadım. Hakikaten çok zorundayız. Her türlü insan hakları desteğini bekliyoruz. Teşekkürler.
Sie sagt, in den 90er Jahren, als die Lage auch sehr gravierend war, kamen viele internationale Delegationen und haben über die Situation berichtet. Das passiert derzeit nicht so sehr. Sie sagt, sie erachtet es für sehr wichtig, dass Delegationen kommen und über die Lage berichten, dass es diese Reports gibt und es die europäische Öffentlichkeit alarmiert wird dazu. Sie sagt, wir brauchen wirklich sehr stark diese eure Unterstützung. Sie sagt, sie hat noch nie sich so aussichtslos auch gefühlt in der Lage, wie es derzeit ist. Es ist wirklich eine sehr dringliche Situation und die Solidarität und Unterstützung von euch ist sehr wichtig. Ich muss, es scheint sehr dringend zu sein, aber wenn es nur ein Satz ist.
Can I snip also that much on referandumda evet veya hayır sonucu çıkarsa, her iki sonuçta çıkarsa, Türkiye'de bir kardeşlerin çıkacağına inanıyor musunuz?
Duyabildin mi?
Evet.
Die Frage, ich muss sie übersetzen.
Evet.
Ja, die Frage, die der Herr noch gestellt hat, ist, befürchtet Alan Kiskin, dass es zu mehr Chaos oder Gewalt kommen wird, unabhängig von dem Ausgang des Referendums? Also es könnte auch ein Nein gewählt werden. Was denkt sie, wird die Folge sein?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında tartışmanın çoğunluk tarafından yanlış bir yönden yapılmış. Sadece Erdoğan karşıtı üzerinden yapılan her tartışma bizi doğru bir cevaba götürmeyecek. Ben şu anda Türkiye'de o çok güçlü, işte soykırımdan bu yana gelen, o iddiatçı, çok güçlü çekirdek yapının istediği her şeyin olduğuna inanıyorum. Yani Erdoğan devlet değil. Türkiye'de o gerçek derin devletin hiç kimse devlet değil. Türkiye'de çok derin ve gerçek değil. Ve şu anda sadece o istediği şeyler yapıyor. Referandumda evet çıkması halinde de bu Erdoğan'ın bir süre evet tek başına yetkiyi götürmesi demektir. Ama Kürtlerin ezilmesi demektir. Ermeni soykırımının tamamen yok sayılması ve bundan sonra yok sayılacağı her türlü ifade özgürlüğünün sona erdiği, Türk yetkililerin bir içinde toplandığı ve bu Erdoğan da bir insan, Erdoğan da sürekli burada olmayacak ama bu yapı, yasama ve yargının ki zaten nitelik baskı altındayım ama şimdi çok açık bir içinde bir kişide tutulacak. Bu sistem çok korkutucu bir sistem. Faşizm bu. Bu nedenle biz karşı çıkıyoruz. Kargaşa çıkarma. Türkiye'de aslında bizim coğrafyamızda kargaşa değil, bir taraf diğer tarafı bastırması söz konusu. Kargaşa olması için birilerinin de sokağa çıkıp bir şeyler yapması, yani böyle bir hak yok ki. Hak çıkamıyor, nasıl bir kargaşa olur? Sadece devlet baskısı. Ve hayırla birlikte bu devlet baskısı daha da artacak.
Sie sagt zu der Frage, was denn bei einem möglichen Nein auch passieren könnte. Sie unterstreicht, dass es nicht nur um Erdoğan geht, dass es nicht um die Person Erdoğans geht, dass Erdoğan natürlich auch nicht für immer da sein wird, sondern sie verweist auf den, einen Staatskern in der Türkei hin, der seit schon vor der Republiksgründung seither eine Politik, eine Politik betreibt, ein Staatskern, der die zentralen Entwicklungen bisher auch entschieden hat. Und sie sagt, dass es eben genau darum geht, über Erdoğan hinausgeht, diesen tiefen Staat oder diesen tiefen Staatskern zu hinterfragen. Denn es ist ja nicht, also selbst wenn es Erdoğan nicht mehr geben würde, wird das wird ja nach wie vor die Marginalisierung und Ignorierung der Armenier, die Unterdrückung der Kurden weiterhin auch fortbestehen. Das heißt, es geht also darum, genau diesen Staatskern auch zu hinterfragen. Sie sagt, das Problem bei diesem Referendum ist, dass genau, dass wenn dann diese Gewaltenteilung aufgehoben wird, dieser Staatskern eben noch mehr Macht erhält. Ja, und das ist die große Gefahr. Sie sagt, das ist dann Faschismus. Damit es zu einem Chaos oder zu einem, zu einem vermehrten Chaos kommt, würde es ja auch bedürfen, dass die Menschen auf die Straße gehen, aber das passiert derzeit nicht. In der Türkei, sagt sie, es gibt nur einen einseitigen Druck, und das ist der von dem Staat. Çok çok teşekkür ederiz. Vielen, vielen Dank, liebe Alan Kiskin, für die Zeit, fürs Dabeisein. Çok teşekkür ederiz, bizimle beraber olduğun için. Wir wünschen viel Kraft, viel Ausdauer, und wir sind natürlich hier. teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. So, habe ich das richtig gemacht? Sorry. Ich kann jetzt hier nicht ausschalten. Alfonso. Es gibt derzeit eine Kampagne von Amnesty International, einen Marathonbrief schreiben für Ellen Keskin. Wenn Sie Amnesty International und Ellen Keskin googeln, können Sie das sehen und auch, wenn Sie möchten, Ihre Unterstützung auch hierzu leisten. So, das war ja schon alles sehr intensiv, auch besonders für mich, weil ich hier die ganze Zeit am Reden bin. Also verzeihen Sie, dass es jetzt nicht hier alles so sehr flüssig läuft. Aeroport wartet auf uns. Wir hoffen, dass er noch mit dabei ist. Das Gute ist, er wird Deutsch sprechen. Hallo.
Hallo.
Wunderbar. Wir können dich nicht sehen.
Ja.
Jetzt können wir dich sehen. Ja, vielen Dank. Hallo. Bitte?
Also, begrüße Sie.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Eobut. Ich sage du, weil wir uns duzen. Ich muss mich jetzt nicht verstellen und dich bieten und sitzen. Sie hören das Kölsch, ja? Von mir. Vielen Dank.
Ja, ich will kein Kölsch. So,
klingt ein bisschen so, ja. Vielen Dank, dass du heute mit uns sprichst. Ich habe dich vorhin vorgestellt, auch deine Reise, deine lange Reise sozusagen, aus der Türkei als Journalist bist du nach Deutschland geflohen, hast dort den ersten kurdischen Sender mit aufgebaut, bist dann aber 2001 fast direkt zusammen mit der AKP sozusagen, ja, zurück in die Türkei gegangen. In dieser Zeit und hast diesen Sender Image TV aufgebaut. Meine erste Frage wäre, warum dieser Fernsehsender, warum habt ihr und hast du diesen Sender aufgebaut?
Also wir haben aus einer demokratischen Notwendigkeit gegründet, IST oder Image TV. Die Türkei brachte eine demokratische Medien für Demokratisierungsprozess, die Konfederation für die Europäische Union. Und leider, wir haben festgestellt, dass wir in der Türkei türkischen Medien, man kann mit fünf Begriffen definieren, man kann diese türkische Medien halt sozusagen, Mainstream Medien besonders, ja. Also die türkische Medien ist militaristisch, das ist schwer für mich
militaristisch,
sexistisch, nationalistisch, rassistisch und staatszentristisch. Ja? Diese fünf Begriffe dominiert türkische Medien, meistens Medien. Ja?
Ja.
Was ist passiert?
Ja, alles ja? Gut, alles gut. Ja.
Von dieser Landschaft sozusagen, könnte man nicht in der Türkei einen Demokratisierungsprozess erleichtern, sozusagen, ohne Medien, ohne demokratische Medien. Aus dieser Idee haben wir vor 10 Jahren Image TV gegründet. Seit fast 6 Jahren haben wir normale Sendungen durchgeführt. Also diese fünf Elemente dominiert nicht nur türkische Mainstream-Medien, dominiert auch türkische Akademie-Ebene. Nicht nur Akademie, dominiert auch meistens Gesellschaft. Ebene auch dieses fünfte Element. Man muss diese fünf Elemente überall nachdenken und dagegen was machen. Ja? Also so ist das Image gegründet. Und wir möchten mit dieses neue demokratische Medienkanal in der Türkei als ein Antithese gegen Mainstream-Medien machen. Das ist unsere Geschichte, sozusagen, Geschichte.
Das war Gründungsgeschichte. Die Gründungsgeschichte. Ja. Erzähl uns, was passiert ist letztes Jahr. Warum gibt es die Image TV nicht mehr? Was ist passiert im September?
Also, die Staat und Regierung, sozusagen, das AKP, AKP sagt man, ne?
Ja.
Diese Partei von Erdogan, soll ich sagen. Also, Erdogan hat seit den letzten Jahren, sozusagen, und während 7. Juni Wahlen, hat er gesehen, dass er nicht mehr in der Kraft bleiben könnte. Und hat, nach dieser Wahl, da war die türkische Bewegung und die kurdische Bewegung ganz Erfolg gewonnen. Dieses war 30%, ich glaube. 30%. Und das Erdogan konnte nicht weiter in der Macht bleiben, nach meiner Meinung. Der hat mit Krieg angefangen gegen Kurden und sehr starke Krieg in kurdischen Städten. Und seitdem wird dieses sozusagen Friedensprozess in der Türkei nicht mehr akzeptiert und er hat alles verweigert, abgesagt und die türkische Stadt hat auch Erdogan gebraucht. Man kann auch so sagen, ja. Und wir haben gesehen, dass ein türkischer versucht, stattgefunden in der Türkei. Also Erdogan hat als Gottesbild das bezeichnet, dieser Putschversuch, und hat er diesem Behinderte oder sagt man auch, das sind zwei Begriffe, Putschversuch, hat er einen neuen Putsch entstanden. Gemacht, entstand. Ja. Also das ein Putschversuch hat ein Putsch, neue Putsch sozusagen, zivile in Klasse, Putsch erursacht.
Es geht sicher gleich weiter, hatten wir schon gestern im Probelauf. Hängt's? Ich versuche. Ich rufe nochmal an.
Ja.
Klappt sicher gleich. Atempause für Sie. Punkt, ein paar Verschwörungstheorien in den Raum zu werfen, gerade wo es spannend wurde, ne? Zack, zack, und jetzt ist es weg, ja? Jetzt klappt's, jetzt klappt's, jetzt klingelt's. Ja.
Also Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Deswegen ist es Sprachprobleme in Deutschland. Ja. Strom ist ausgemacht.
Strom? Ah, kein Strom gewesen. Okay. Aber.
Kommt und geht und kommt. Das ist
gut, dass es so schnell wieder gekommen ist. Vielen Dank.
Ja, ja. Okay.
Genau.
Also, der Erdbeer ist alles instrumental für seine Diktatur oder autoritäres System oder Autokratie sozusagen. Und das hat dieses Versuch als Putschversuch als Anlass für die autoritäres System zu gründen, benutzt. Ja. So ist das. Und der hat einen Ausnahmezustand, dieses West. Ja. Und wir haben dieses Ausnahmezustand dekret geschlossen. Mhm. Ja, dekret, sagt man das.
Dekret, ja.
Dieses Dekret, ja, geschlossen.
Ja.
Nicht nur unser Fernseher war das, das war 22 in andere Kanälen, ja, mhm. TV und Radiokanälen auch gesprochen. Mhm. Ja, es gibt jetzt, ja, bitte.
Es gibt, so ist das noch möglich, kann man überhaupt noch kritische Medienarbeit machen? Was passiert jetzt mit E-Mail Jack zum Beispiel? Was ist der nächste Schritt für dich als Journalist und Fernsehmacher?
Also das, in der Türkei leider, wir haben keine Massenmittel mehr, Medienmittel sozusagen, ist unmöglich jetzt, was zu machen. Aber viele Journalisten von uns auch, jetzt versucht im Exil in Europa sozusagen, auch in der Türkei gebliebene Freunde von uns, sie versuchen durch soziale Medien, Internetmedien sozusagen was zu machen. Also wir haben kleine Versuche, verschiedene Versuche, aber das ist sehr klein, das ist nicht, aber wie sagt man, trockt gegen Diktatur. Es ist nicht einfach, in der Türkei mit dieses Ausnahmezustand was zu machen. Ja, werden jetzt auch manchmal was machen. Also wir versuchen jetzt in Europa, besonders in Deutschland, Image-Portal, diese digitale Zeitung und Web-TV zu gründen und von hier durchführen unsere Arbeit. Mhm. Und wir sind in der Versuch, das zu realisieren. Ja. In der Türkei leider gibt es keine kritische Medien mehr. Mhm. Leider. Es gibt nur ein paar kleine Zeitungen und die wirken nicht. Ja? Es gibt keine viele Zuleser in den Zeitungen, aber von Fernseher sozusagen, TV-Nachrichtenkanälen gibt es leider nichts mehr in der Türkei. Also keine Meinungsfreiheit. Das heißt, dass wenn in einem Land es keine Meinungsfreiheit gibt, das heißt, dass kein Menschenrecht darüber, keine Pressefreiheit auch, gibt es keine, das heißt das. Und kein Presse, wenn man einander keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit gebe, da herrscht da Inquisition, sagt man auf Deutsch, Inquisition, herrscht da Inquisition.
Yeah.
Also der Kert von Erdogan ist eine Inquisition mit dir gewesen, gegen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und ohne Meinungsfreiheit, also wir versuchen jetzt unsere Meinung von Deutschland oder von Europa, in die Türkei, was wir ordnen. Aber die verhindern das auch, die hindern das auch, das Internet sogar. Ja? Mhm. Und das brauchen wir, ich weiß nicht, von welchen Mitteln, wir sind immer, wir versammeln uns und wir denken immer nach, über andere Internet, wie wir diese Diktatur, was machen wir in Deutschland, in Europa, in überall der Welt. Also während meiner Jugendzeit, wir haben auf der Wand was immer geschrieben, wie dann mit dem Faschismus gegen diesen 12. September-Putsch gegen die Generale. Also von dieser Wandschreibung, so sagt, ne? Wir sind Fernseher gegründet, wir haben Fernseher. Ich glaube, ich hoffe und ich habe immer Hoffnung, dass wir werden was gegen diese Diktatur was machen. Und wir sehen das auch. Das geht langsam, aber.
Das heißt, also von den Slogans auf der Wand sagst du, seid ihr zu einem Fernsehsender gekommen und es wird weitergehen.
Ja, warum nicht? Und ja, da kommt es an Ende.
Ja. Du sprichst, du sagst direkt Diktatur, es wird ja noch dieses Verfassungsreferendum geben. Spielt das für dich überhaupt eine Rolle oder ist das nur noch für dich pro forma? Ist es für dich schon überhaupt noch der letzte Schritt oder ist das schon eine Diktatur? Weil die Europa sagt ja, es ist ein sicherer Drittstaat unter anderem, ne?
Also Autokratie sagen die und die Wirtschaftlichkeit sagen auch Diktatur, ja? Erdogan ist ein Diktator. Ganz offen sein Diktator. Europäische Öffentlichkeit wissen, welche Mittel die Diktatoren haben, ne, welche Elemente oder wie kann man ein System als Diktatur begriffen. Ne? Das ist ein Partei, ein Volk. Also das ist einfach. Und der ist auch engagiert für Krieg gegen Kosovo und gegen andere Bevölkerungskreisen sozusagen, aber jetzt ist es der Kritik, die kurdische Bewegung und Kurden, alle Zivilisten auch. Also der ist mit dieser Verfassungsänderung ganz klar als ein Diktator, ein legaler Diktator geworden, sozusagen. Ja, in Klammern, legaler Diktator oder gesetzlicher Diktator. Der ist einmal, ein Staat, eine Partei. Und ein Volk, ja, habe ich mal gesagt.
Da möchte ich dann direkt die letzte Frage von meiner Seite ausstellen. Wir können dann noch ein oder zwei Fragen vom Publikum nehmen. Gerade weil du über ein Volk gesprochen hast, möchte ich gerne dich noch über die Situation der Minderheiten fragen. Dein Sender war der erste Sender, euer Sender war der erste Sender, wo es eine armenische Sendung gab, in der auf Armenisch auch gesendet wurde. Das war ein Novum. Du gehörst selber auch einer Minderheit an, der jesidischen Minderheit in der Türkei. Wie schätzt du, wie geht es gerade den numerisch kleineren Minderheiten? Über die Kurden haben wir auch schon gesprochen, aber ich denke doch, die weiteren nicht-muslimischen Minderheiten.
Also direkt ist der türkische Nationalismus direkt. Türkischer Nationalismus unterdrückt diese Minderheit seit 150 Jahre, seit neue osmanische Bewegung bis jetzt. Oder Terakki bis jetzt, ja? Terakische Partei bis jetzt. Also, das Tyrant in der Türkei, herrschende Tyrant, türkische Rassismus und türkischer Nationalismus. Wer sagt, der Türkei ist, der ist glücklich. Ja? Wir sind wieder in dieses Ebene gekommen, in der Türkei. Und wenn der türkische Nationalismus hoch oder staatlich hoch regiert, das erste wird dieses Unterdrücken, diese kleinen Minderheiten. Ich möchte Minderheiten, als Minderheit bezeichnen. Ja? Also das ist so, ist das schlimm, ist schlechter und schlimmer sein. Ja? Wir sehen jetzt, auf jeden Fall, der macht diese Wettbewerbung, entweder die Stimme für ja oder nein, für ihn spielt keine Rolle nach meiner Meinung. Wenn nein zu viele, mein Nein gegen, die Stimme für nein ist mehr.
Wenn die Mehrheit für nein stimmt, ja.
Ja, Mehrheit für nein stimmt, der akzeptiert der das nicht, weiß ich, wissen wir das. Und das heißt, das Bürgerkrieg wartet vor der Tür der Türkei. Und während Bürgerkrieg leider wird diese Minderheiten im Nord, ja, das kann Deportationen und kann Holocausten, das kann alles sein, nach meiner Meinung. Aber wir hoffen, dass nicht so schlimm geworden, dass wir dagegen mit allen Mitteln kämpfen, alle demokratische Gesellschaft, auch in Europa. Aber leider, wir sehen von europäischen Staaten auch schlechte Nachrichten, hören wir. Also England unterstützt jetzt diese Diktatur. Frau Merkel ist jetzt an der Reihe, diese große Diktatur besuchen. Und das ist schlecht. Das ist Druck von Öffentlichkeit, von der europäischen Öffentlichkeit an ihre Regierungen, muss größer werden.
Gibt es Fragen aus der.
Also, seit 15 Jahren habe ich die deutsche Sprache nicht gesprochen.
Ich glaube, man hat dich gut verstanden. Alle hören zu und lächeln.
Ist gut.
Gelden für eine solche Geheimaktion durch diese Aufdeckung von Panama Leaks, insbesondere genannt Staatskernapparat und Familie Erdogan, welche die vollgezogene die Festmachung von Gegenkräften wie Journalisten, Opposition und Teilen der Justiz. Ja, man sieht es heute, Merkel ist bei Erdogan. Wie geht es weiter?
Merkel ist bei Erdogan.
Wie geht's weiter? Ich bin nicht sicher.
Es waren mehrere verschiedene Dinge in der Aussage, aber es ging um die Korruption, über Panama Leaks, aber ich denke, der letzte Satz, der ist sehr anschlussfähig für eine Antwort. Also Merkel ist jetzt in der Türkei, wie geht es weiter? Obwohl also, wir ja alle ne, wissen mit diesem Korruptionsverfahren etc.
Ja. In den letzten Tagen sehe ich, dass Großer für diese Diktatur erwartet. Weil die Bevölkerung und die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit hat während dieser Diskussion, dieses Änderungsvorschlag im Parlament viel erfahren, ne? Neue Informationen gekriegt. Und jetzt dieses Nein-Stimmen wird mehr als Ja-Stimmen sozusagen. Dieses alle Umfragen zeigt uns auch das so. Zweitens, wir müssen immer Hoffnung haben. Ohne Hoffnung, mit Angst, stimmlos, man kann nicht gegen Faschismus oder gegen Diktatur oder ein autokratisches System was machen. Ne? Die Hoffnung gibt mehr jetzt in der Türkei. Wenn man vor zwei Wochen vergleicht, nach meiner Meinung. Also in der Türkei gibt es natürlich ein großer demokratische Bewegung, kurdische demokratische Bewegung, daneben auch alevitische demokratische Bewegung, auch linksorientierte demokratische Bewegung. Die sind jetzt engagiert für dieses gegen diese Diktatur. Also, wir hatten auch früher kritisierte Gesellschaft kritisiert, die haben nichts gegen ihr autoritäres System, nichts gemacht und so weiter. Aber wir haben gesehen, in Gezi-Park kam dieses Quellen ans anderes Machen. Und dieses Surprise sozusagen in der Welt gibt es immer mehr. Ich bin nicht hoffnungslos. Ich denke, dass die Türkei wieder in ihre demokratische Wege wieder zurückkommt. Und das kannten wir auch für dieses Weg. Aber ohne Hoffnung geht das nicht. Immer mit Mut und Hoffnung muss sein. Faschismus ernährt sich von Hoffnungslos. Ja. Deswegen bin ich wir brauchen in der Türkei ein großer Solidarität für demokratische Öffentlichkeit, europäische demokratische Öffentlichkeit, auch Weltöffentlichkeit. Wir brauchen die Unterstützung und Solidarität. Das kann zusammen Faschismus niederschlagen, sozusagen. Also Faschismus ist eine Menge Sachen, ne? Keine Kartell-Sache. Populismus, Faschismus, das ist eine Menge Sachen. Ne? Mit Qualität geht diese Menge weg. Und ich glaube, diese demokratische Kraft in der Türkei hat diese Qualität schon.
Das sind starke Worte, die Hoffnung geben. Wir fangen heute mit dem Kongress an, wo wir genau diese Themen auch ansprechen werden, die du jetzt gerade am Schluss deiner Rede nochmal angesprochen hast. Es ist ganz interessant, es gab in den letzten 2 Jahren immer wieder Veranstaltungen hier in Basel zur Türkei und alle, die gesprochen haben, haben immer versucht, den Zuhörern Hoffnung zu geben. Du hast uns auch Hoffnung gegeben für die Situation der Türkei. Vielen Dank, dass du zur Verfügung standst, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe keine weitere Hände mehr oben gesehen. Doch, es gibt noch eine Frage. Entschuldige bitte, ich möchte noch eine Frage gerne nehmen.
Ich habe eine Frage ganz konkret zu deren freien Rechtsstaat. Inwieweit, also die Bevölkerung in der Türkei, inwieweit sucht sie noch nach kritischer Information und wen wollen sie es noch wissen? Oder ziehen sie sich schon ganz zurück? Trauen sie sich noch? Und wie weit ist das schon in die Leute gekommen?
Soll ich die Frage wiederholen?
Ja. Also, ich habe nicht gehört.
Ja, die Frage war, gibt es denn überhaupt noch einen Wunsch oder einen Bedarf nach kritischen Medien? Wie ist es bei der Bevölkerung? Möchte die Bevölkerung überhaupt gibt es überhaupt einen Bedarf nach kritischer Information oder ist das schon gar nicht mehr da? Also es geht die Bevölkerung, die breitere Bevölkerung.
Dieses Internet, Medien sozusagen, das ist ein großer Wunder für diese solche Sachen. Ja? Also wir haben alles kritische Medien zugemacht, ne? Die haben das alles zugemacht. Aber von sozialen Medien, dieses Links-Journalismus, ist Tag zu Tag in der Türkei nicht größer. Und wenn man nur dieses Medien von der türkischen Mainstream-Medien nachguckt, die Bevölkerung glaubt nicht mehr, was sie sagen. Das ganz typische Lüge, und die finden das, die wissen das, was passiert. Das ist das große Problem. Letzte 1 Monat, besonders letzte 2 Wochen, selbst habe mein Hoffnungslose gehört. Die Bevölkerung weiß jetzt Tag für Tag diese große Lüge, was und dieses Mann, der möchte seine Familie was machen, nicht für die Bevölkerung, für die Öffentlichkeit. Das ist noch gerade um Aufklärung sozusagen, sei es 2 Wochen ist besser. Ja. Aber wie gesagt, ohne Solidarität, das geht nicht. Faschismus kann nicht nur mit den inneren Mitteln beseitigt werden. Muss immer internationale Solidarität, internationale Schutz, ja, sozusagen. Ja.
Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob Dr. Jorge das gesagt hat.
Vielen Dank. Es wird genauso spannend weitergehen. Wir sehen uns heute Abend. Vielen Dank.